Betrachtung Vollendung. Da verließ ihn der Teufel. Es kamen Engel und dienten ihm. Die Schilderung der drei Versuchungen Christi endet unvermittelt mit dem sinnträchtigen Satz, der über die Erscheinung der Engel berichtet. Hinter den einzelnen Ereignissen der Versuchungsgeschichte erkannten wir durch die vordergründige Negativität hindurch jene Aufbaukräfte der neuen Welt, aus denen sich die Endgültigkeit unseres Lebens und das vollendete All sammeln. In den entworfenen drei Grundhaltungen Wendung zur Innerlichkeit, Machtlosigkeit, Armut ereignet sich Durchbruch der Welt in die Gottunmittelbarkeit. Diese Umwandlung wird zeichenhaft durch das Erscheinen und Dienen der Engel verdeutlicht. Der Himmel kommt der Erde nahe. Es genügt jene Preisgabe des eigenen Selbst, jene Verwandlung des Herzens zu vollziehen, die sich in der Seele Christi bei den Versuchungen in der Wüste ereignete, damit die Welt selbst zum Himmel werde, damit sich der Nebel, der unsere Augen verschleiert, löse und das Endgültige im Vorläufigen aufleuchte, damit wir die Vollendung erschauen im irdischen Bereich. In der Verwandlung der Gesinnung ereignet sich Wandlung der Welt. Je restloser die innere Umkehr vollzogen wird, umso tiefere Schichten der Vollendung tun sich auf. Christus ging mit der gerichteten Kraft seiner gottmenschlichen Existenz auf die Versuchung ein, trat dem Chaos entgegen. Ausgerüstet war er nur mit der Bereitschaft, sich restlos zu opfern. Wie eine Fackel brannte seine Existenz in der Wüste. Die Welt wurde hell, öffnete sich dem Licht. Das Gerüst der Unbedeutungen war zusammengestürzt und die Wahrheit des Wesens der Dinge, der Himmel, tat sich auf. Nicht über den Dingen erschien die Vollendung, nicht um die Dinge, nicht zwischen den Dingen, sondern in jedem Ding, in jedes Dinges Erlebnis öffnete sich eine Pforte der endgültigen Welt für jene, die versuchen, dem in der Wüste errungenen Geheimnis der Gesinnung Christi existenziell nachzuleben. Christus erlangte hier für die Menschheit eine neue Fähigkeit des Schauens, die Durchdringungskraft des den Himmel wahrnehmenden Blickes. Dieser richtet sich nicht nach oben, nicht auf ein anderes Ding, sondern senkt sich hinein in die Tiefe des irdisch Endlichen. Von nun an sind überall die Türen offen und das Endgültige strömt in leuchtender Kraft dem Schauenden entgegen. Deshalb heißt das erste Wort der Verkündigung Christi: Nahe ist der Himmel. Damals begann Jesus seine Verkündigung und sprach: Bekehret euch, denn nahe ist das Himmelreich. Das empfundene Nähe der Vollendung wurde von Christus allen versprochen. Für jeden Menschen kann sich das Endgültige im Irdischen erschließen. Die Fähigkeit, ins Offene und Abgründige zu schauen, die bewusst oder unbewusst nachvollzogene Kontemplation wurde damit zur Grundeigenschaft menschlicher Existenz. Andererseits gilt aber auch, überall dort, wo sich solches Schauen ereignet, geschieht Christliches. Ist das Christentum vielleicht unter fremden und verkannten Formen einschlussweise in gebrochenen Spiegelungen gegenwärtig? Christus hat eine Urspannung zur Kontemplation in die Menschenseele eingestiftet, als wesenhaftes Ereignis der Existenz. Versuchen wir jetzt, das Schauen, das hier gemeint ist, zu beschreiben, es anderen Erkenntnisarten menschlichen Daseins gegenüber abzugrenzen. Nähe des Himmels. Das Schauen will mehr als feststellen und sich auskennen. Es zwingt das Erschaute nicht in eine Kette sonstiger Erkenntnisse, wo es gerade so viel Sinn darstellen würde wie jedes andere Glied der Kette. Es will die Welt um ihres eigenen Selbst willen, in ihrer ursprünglichen Kraft und Heiligkeit. Es versenkt sich in das Erlebnis, welches durch die Versenkung zu einer gesteigerten Wirklichkeit wird. Die Augenblicke des Erschauens sind intensive Momente des Daseins, Augenblicke restlos erlebten Menschentums, unmittelbarer Erkenntnis, unberührter Lebendigkeit. Dieses Gesteigerte ist zu befragen, wenn wir das Wesen des Schauens ergründen wollen. Der Ursprung des Schauens ist die Hingabe. Das Erlebte wird auf nichts anderes bezogen als auf sich selbst, wird zum Ort der unmittelbaren Begegnung von Wesen mit Wesen. Wir bemerken sogleich, dass das Schauen können nicht zu unserer Alltäglichkeit gehört. Ein Zeichen davon ist, dass echtes Schauen in unserer Zeit selten geworden ist. Immer seltener sind jene, die mit den Dingen unmittelbar verbunden sind, die in einer Kommunion mit dem Geheimnis des Lebens stehen. Dies ist wohl die Signatur unserer Zeit. Nicht schauen können. Wir haben Zwecke, Umwelt, Geistigkeit von mancherlei Art. Vor allem reden wir viel. Das wäre an sich noch nicht verhängnisvoll. Aber all das ereignet sich irgendwie außerhalb des Schauens. Der Mensch erblickt nicht mehr die innere Gestalt der Dinge, sondern weiß Bescheid. Das Bescheidwissen ohne Schauen in Kultur, Kunst, Religion, Fortschritt und Intellektualität ist die Gefahr unserer Zeit. Ohne Schau gibt es kein Verweilen. Der Mensch wird unwirklich und als Unwirklicher tobt er Zwecken nach, die ihn narren. Sie schreiten vor ihm einher, er aber stürzt hintendrein an der Welt und an der Wirklichkeit vorbei, rennend, vorbei gleitend. Erschauen ist eine höhere Art des Erkennens. Es wirkt deshalb unwirklich und unmündig in der Welt der bloßen Daseinsbewältigung. Das Erschaute als solche lässt sich im Grunde weder beweisen noch dem anderen mitteilen. Die Haltung der unmittelbaren Innewertung muss heute in neuen, unerhörten seelischen Kämpfen erobert werden. Der Mensch muss hinausbrechen aus dem Trugspiel der Hast, aus dem Bereich der Zerspiegelungen, der Zweckhaftigkeit und der falschen Sicherheit. aus seiner gedeuteten Welt muss er vorstoßen zu einer unmittelbaren Verbundenheit der Seele mit der Welt, mit dem Du und mit Gott. Der Schauende kennt sich vielleicht in der Welt nur wenig aus, besitzt nicht die Sicherheit des Vordergründigen und erblickt seine Rettung nicht im System. Schauen entsteht, indem ein Mensch geht, dann plötzlich stehen bleibt, sich wendet, mit weit geöffneten Sinnen, mit aufgetanem Geist. Er begehrt nur, mit dem Erlebten so vollkommen eins zu werden, in diesem Augenblick, dass das Erlebnis selbst zur Botschaft werde. Der Schauende will nur gegenwärtig sein. Was es auch ihm an Leid und seelischer Not kosten mag, er will schauen um des Schauens willen. Er ist unbewahrt, aber nicht preisgegeben. Er ist nicht zu Hause im Vordergründigen und doch allzeit daheim. Er besitzt die Welt nicht, doch steht er in ihrer Liebe. Er weiß von keiner letzten Sicherheit und ist dennoch niemals ungewiss. Denn das Schauen selbst in seiner Unmittelbarkeit und damit Nicht-Beweisbarkeit gibt ihm die Gewissheit. Darin zeigt sich eine weitere Eigenschaft des schauenden Betrachtens. Das Schauen lässt sich nicht aus Einzelerfahrungen zusammenklauben, noch lässt es sich lehren oder überhaupt mitteilen, sondern ist der Seele als ihr ureigenstes eingestiftet. Es richtet sich nicht auf einen Teilzusammenhang, sondern auf die Ganzheit und Einmaligkeit einer sinntragenden Gestalt. Es beweist nichts, aber verbirgt das Unwissbare. In ihm erfährt der Mensch etwas in sich Vollendetes. In den unscheinbarsten Dingen und Regungen der Welt. So entfaltet sich aus dem Schauen jenes, was allen innerlich gewordenen Menschen vertraut ist, das Reich Gottes, das Reich der Gefahr und des Wagnisses, des ewigen Beginnens und Werdens, des aufgetanen Geistes und der Verinnerlichung. Es ist ein Reich heiliger Unsicherheit. Das Schöpferische steht immer am Rande des Seins. Alles Schaffen ist Wagnis. Wer nicht seine Seele hingibt, kann weder zur eigenen Seele gelangen, noch der Welt anheimgegeben werden. Solches Schauen ist heute vielleicht unser christlichster Auftrag, dies nämlich. In unserem Schauen und durch unser Schauen Einheit zu schaffen, aus den vordergründigen Zweiheiten, sinntragende Einheit zu setzen in der Welt, immer neu und immer tiefer in die wandlungsmächtigen Abgründe der Dinge hinunterzusteigen. Christus hat in seinen Versuchungen in der Wüste alles bloß Gesicherte, Sichergestellte, alles nur dem eigenen Dasein Dienende zurückgewiesen und somit uns einen Weg gebahnt zur reinen Hingabe, zum Innewerden, zur gelösten Existenz, zum Schauen. Dies ist wohl der vielleicht nicht ausschließliche, dennoch wesentliche Sinn des Berichtes. Da verließ ihn der Teufel. Es kamen Engel und dienten ihm. Aus dem Bereich wesenhaften Hintergrundes treten zeichenhafte Gestalten hervor. Endliche Geschöpfe werden hier genannt. Wesen ewiger, heiliger Lebendigkeit, doch erscheint irgendwie Gott selbst. Die Engel sind Boten in dem ungeheuren Sinne, dass sie den Sendenden, also Gott selbst, bringen. Wo die Gesinnung Christi ehrlich nachvollzogen wird, nicht aus Schwäche, sondern aus der Kraft der Erwählung, da betritt der Mensch bereits die Welt des ganz anderen. Christus kam in der Versuchung an den Rand seines Daseins. Er hat innerlich Unsägliches erlitten. Jetzt steht er da, vom Schauder des Schrankenlosen erfasst, beim Äußersten, an der Grenze des menschlich Erlebbaren. Er hat alle menschlichen Sicherungen von sich geworfen. Vielleicht sagte er sich selber: Sei ruhig, meine Seele, gehe hinein in das Geheimnis. Nehme auf dich jenes, das du in diesem schrecklichen Erlebnis der Wüste als Schauender erkämpft hast. Dein Leben kann nicht zerbrechen. Du bist endgültig heimgekehrt, unberührbar geworden. Was in deinem Leben sich noch ereignen mag, selbst das Ungeheure des Kreuzes, kann dein ewiges Schicksal nicht mehr zerstören. Alles, aber restlos alles, wird dich noch näher führen zum Ziele, zur Lebendigkeit des Lebens, zum Lichthaften des Lichtes, zum Sein der Seienden. Der Himmel ist da. Du hast ihn für die Menschen erkämpft. Von der Nähe dieses Himmels durch deine Innerlichkeit, Machtlosigkeit und Armut Zeugnis abzulegen, das sei dein Wort der Erlösung für die Menschheit. Dein erstes und zugleich dein endgültiges. Wir haben den Vorgang des betenden Schauens anhand weniger ineinander geflochtenen Eigenschaften zu beschreiben versucht. Nun fragen wir uns, was der eigentliche Inhalt der Urbotschaft Christi, der Sinn, die Gesinnung und das Ziel des christlichen Schauens sei. Was ist jenes Tiefgründige, dessen verschlossene Türe Christus dort in der Wüste aufgerissen hat? Die sprachliche Abkürzungsform restloser Vollendung heißt in der Heiligen Schrift das neue All. Was damit im Grunde gemeint ist, lässt sich nicht auf einmal aussprechen. Johannes beschreibt es in Bildern. Er spricht von Meeren aus Glas, von Straßen aus kristallenem Gold, von Toren aus einer einzigen Perle gebildet, von Mauern aufgebaut aus leuchtenden Edelsteinen. Damit betont er nur, was bereits Paulus eindrucksvoll dargelegt hat. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört, was in keines Menschenherz gedrungen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Himmel ist uns einerseits noch radikal fern. Genauer, er ist so nahe, derart innig mit unseren weltlichen Erfahrungen vermischt, dass wir in unserer endlichen Gebrochenheit unfähig sind, ihn zu begreifen. Deshalb heißt es andererseits bei Paulus: Wenn einer in Christus ist, dann ist er schon eine neue Schöpfung. Einer der mächtigsten Geister des frühen Christentums, der Kirchenvater Ambrosius von Mailand, deutet die Existenz Christi. In ihm ist die Erde auferstanden, in ihm ist der Himmel auferstanden, in ihm ist die Welt auferstanden. In dieser Seinsspannung lebt der Christ. Er ist schon in den Himmel eingedrungen, in einen Himmel aber, der für ihn erlebnishaft noch aussteht. Der Mensch ist jenes Wesen, das im Unbewältigten des Geheimnisses daheim ist und es dennoch in seinem eigenen Leben nie verwirklichen kann. Seine Erfahrungen übersteigen ihn um ein Unendliches, sind Gegenwart des Himmels in der irdischen Existenz. Es wäre anmaßend, wollten wir in einer kurzen Betrachtung die Tiefe dessen zu ergründen suchen, was Christus während seines ganzen Lebens so innig bewegte und was selbst er nur in Bildern, Hinweisen, Verheißungen und Parabeln, also in gebrochenen Spiegelungen menschlicher Sprache, in den Bereich des Sagbaren zu bergen vermochte. Stattdessen wollen wir über einen Text nachdenken, in dem Thomas von Aquin seiner Erfahrung des Himmels Ausdruck gegeben hat. Im Gebet Oratio pro Contemplativis quam ipse intime contemplans dicebat, Gebet für die Kontemplation, das er selber innerlich betrachtend sprach, wird die Struktur der Vollendung, der Inhalt des christlichen Schauens entworfen. Da etiam corpore meo largissime remunerator, claritatis pulchritudinem, agilitatis promptitudinem, subtilitatis aptitudinem, impassibilitatis fortitudinem. Man könnte diese dichte Sprache in etwa übersetzen: Gib meinem Leib viele des Geschenkes du, Schönheit der Helle, Bereitschaft der Beweglichkeit, Fähigkeit der Feinheit, Kraft der Leidlosigkeit. In diesen wenigen Sätzen wird jenes ausgesprochen, was in der innersten Sehnsucht von uns allen lebendig ist: uns als Hoffnung einer absoluten Zukunft entgegentreibt. Die Begriffe der Vorläufigkeit werden hier umgeworfen und der Drang nach Endgültigkeit entfaltet sich in Gott hinein. Der Mensch projiziert sich in einen Seinszustand, in dem alles zu Helle, zur wesenhaften Durchsichtigkeit erwacht und darin schön und leuchtend wird. In einem Zustand, in dem Raum und Zeit überwunden sind und der Mensch immer dort steht, wohin seine innere Sehnsucht ihn führt. In einem Zustand, in dem das ganze Dasein fein und vornehm, eben subtil sein wird. In einem Zustand, in dem das Leid endgültig verschwindet und nur Unendliche sich in die Unendlichkeiten fortsetzende Freude weiterlebt. Sehnsucht und Erfüllung. Schönheit der Helle, Bereitschaft der Beweglichkeit, Fähigkeit der Feinheit, Kraft der Leidlosigkeit. Das ist Himmel. Jenes, das aus den Tiefen der Dinge jedem Schauenden entgegenstrebt. Von diesem Zustand der Welt träumen alle Menschen insgeheim, gleich ob sie um Gott wissen oder nicht. Versuchen wir, diesen Seinsentwurf menschlicher Sehnsucht gedanklich auseinanderzufalten. Die Bitte. Die Erfahrung des Himmels bei Thomas von Aquin entspringt nicht einer intellektuellen Bemühung, sondern ist Frucht des Gebetes, ja, des Bittens. Gib meinem Leib Fülle des Geschenkes du. Die verklärte Welt ist in der Sehnsucht der Flehenden, der Armen, schon gegenwärtig. Man muss wohl seine eigene Armut, Niedergeschlagenheit, Macht und Wehrlosigkeit durchlitten haben, um zu erleben, was Verheißung Gottes bedeutet. Wo wird Gott in seiner unendlichen Seinsfülle wirklich als Du erfahren? Wir vermuten im Zusammenbruch irdischer Hoffnungen, an der Grenze der Existenz. Dort, wo der Mensch anfängt zu flehen und zu betteln, im Blutzeugnis des eigenen Lebens, im Erlebnis, Gott ist der ganz andere. Die Fülle des Geschenkes wird dem Menschen oft erst im erlittenen Umsonst des Lebens gewährt. Freilich ist Gott auch anderswo gegenwärtig. Schön, strahlend und beglückend, aber verwechselbar. Nur in der Erfahrung der Grenze, im Durchleiden des Trotzdem, ereignet sich restloses Flehen der Kreatur, in der Entmachtung. Christus ließ sich in der Wüste von der Macht des Bösen derart bedrängen, dass er, um seine Seele zu retten, am Ende alles aufgeben musste, was einem Menschen Sicherheit und Stand im Leben zu gewähren vermag. Im Tode werden wir alle in eine ähnliche Entmachtung hineingehen. In seinem letzten Grund ist geschöpfliches Gebet nichts anderes als bejahte, angenommene Ohnmacht der Existenz. Dieses Grundgebet menschlichen Daseins entfaltet sich in seinem konkreten Nachvollzug als Anbetung, Lob, Bitte und Dank. In diesem Sinne ist das Gebet ein die ganze Existenz in all ihren Schichten und Vollzügen umfassendes Ereignis. Es ist die existenzielle Grundhaltung derjenigen, welche die Ohnmacht ihres Daseins erleben und unter ihr leiden können. Von diesem Gebet als Existenzform gilt die Forderung, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Der Mensch betet bereits, wenn er die anderen nicht mehr beherrschen will, wenn er jene Vergeblichkeit auf sich nimmt, der eine jede Liebe, eine jede Freundschaft und ein jedes Lebenswerk ausgesetzt ist. Er betet mit seiner Krankheit, mit seinem Leib, mit der mühsamen Erfüllung seiner Pflichten im grauen Alltag. Er betet, indem er auf der Höhe der Empfindung angelangt, in der Betrachtung der Natur, in einer menschlichen Innewertung, alles menschlich Erlebbare nicht als die Erfüllung betrachtet. Er betet, wenn er in sich jene Traurigkeit spürt, welche aller irdischen Mühe und Schönheit anhaftet. Als Betender lebt man in der Situation der Grenze. Diese Erfahrung verdichtet sich, wird zu einem Zustand im menschlichen Tod. Die Verdichtung irdischer Grenzerfahrungen erwirkt den restlosen Übergang. Du bist zum Seinsvorgang gewordenes Gebet. Als solches wird er von den Mystikern im Mühsal irdischen Alltags gelebt. Eine solche Haltung lässt sich aber nicht erwerben. Sie ist Geschenk der Freundschaft Gottes. Gott schenkt seine Gegenwart freigebig und grundlos. Er gibt einem jeden Menschen die Möglichkeit, einmal an jene Grenze zu gelangen, an der er ganzheitlich in die Entmachtung und Einsamkeit hineingehen kann. Er schenkt uns allen den Tod. Die Flucht vor Gott ist Furcht vor Entmachtung. Der Mensch stürzt sich dabei in das Unbedeutende, in die Neugier und Zerstreuung, in den Wortreichtum und in die Betriebsamkeit. Dies nicht zu tun, sondern Gott in seinem Verhängnis und in seiner Unbekanntheit auszuhalten, uns demütigen zu lassen durch ihn, ist Gebet. Dieses Gebet belohnt Gott dadurch, dass er den Menschen in eine noch dunklere Nacht hineinführt, in die schmerzhaft selige Nacht der Müdigkeit des Herzens, in die Nacht des Verstummens und in die der erfahrenen Ferne von Gott. Diese Entmachtung der Existenz, auf die Gott durch das ständig wachsende Geschenk seiner Ferne antwortet, ist so verschiedenartig, wie es einzelne Lebensschicksale gibt. Die Fülle Gottes ist derart groß, dass sie jeden einzelnen Menschen seinen eigenen Weg in die Einsamkeit und seinen eigenen Tod schenken kann. Christus erfährt nach seiner durchlittenen Einsamkeit die Wirklichkeit der Engel. Das Ereignis bedeutet, die unendliche Fülle des Absoluten und die Einmaligkeit geschöpflichen Schicksals tun sich vor Christus auf. Engel sind einmalig in einer menschlich unnachvollziehbaren Sinn. Jeder von ihnen ist eine Welt für sich. Nach der tiefgründigen Interpretation der Hochscholastik ist jeder Engel eine neue Seinsart. Das will besagen, jeder einzelne von ihnen vereinigt in sich so viel Leben, Schicksal, Empfindung, Freiheit, Kraft, Liebe und Freundschaft, wie denn die ganze Menschheit von ihrem noch unerforschten Anfang bis zum Ende der Welt in ein einziges Sein verdichtet wäre. Der andere Engel wäre in dieser Deutung wiederum eine andere Welt für sich. Und die Bibel sagt, es gibt deren Legionen. Welche Fülle des Seins trägt Gott, wenn selbst solche Wesen ihn als absolute Grenze ihrer Existenz erfahren können? Im Grenzerlebnis der Wüste ließ Christus die gesamte Erfahrungswirklichkeit der Engel hinter sich und wurde als Mensch der Engel. Er stellte sich an die Spitze der Engel, hat sie besiegt. Indem der Mensch seine Existenz in Christus hineinversetzt, zur Christi Seinsfülle wird, überragt auch er die ganze Welt und alle Geistwesen.
Ein leiblicher Engel ist im Entstehen, somit auch ein leiblicher Himmel. Die Spitze des kosmischen Werdens, durch die die Welt in die Endgültigkeit Gottes hineindringt, ist der mit Christus vereinte Mensch, der Leib. Die Bitte für das Geschenk der ganzheitlichen Gegenwart Gottes wird von Thomas von Aquin in Bezug auf den Leib ausgesprochen. Nicht nur Unsterblichkeit, sondern auch Auferstehung wird also da erfleht. Dies gibt uns Aufschluss darüber, wie das christliche Denken den menschlichen Leib auffasst und in welchen Dimensionen es seine Vollendung versteht. Der Mensch und somit die Erfüllung des Menschseins sind nur als Auferstehung denkbar. Das Wort Auferstehung steht hier als Chiffre für das Unerklärliche. Es bedeutet leibseelische Unmittelbarkeit zum All. In der Auferstehung entfaltet sich die Leiblichkeit zur Person. Der Mensch geht im Tod ganzheitlich in die Gegenwart des lebendig machenden und allgegenwärtigen Gottes ein. Unsterblichkeit wäre in dieser Hypothese ein gesamtpersonales Ereignis des Menschen als Leib-Seele-Einheit und somit auch Auferstehung. Zwischen Unsterblichkeit und Auferstehung bestünde dann kein Unterschied mehr. Daraus erhält, dass die Vollendung des Menschseins, die Auferstehung, sich unmittelbar im Tod ereignen muss. Gewöhnlich fassen wir den menschlichen Tod als Trennung der Seele vom Leib auf. Diese Begriffsbestimmung ist nicht nur unzureichend, sondern auch einseitig und irreführend. Der Mensch besteht ja nicht aus zwei Dingen, sondern ist ein einziges Wesen, in dem Materie und Geist wesenhaft vereint sind. Der menschliche Leib ist Ausfaltung der Seele und die Seele ist jenes, was aus dem Drang der Materie mit wesenhafter Notwendigkeit hervorgeht. Ohne Leib würde der Mensch ganzheitlich verschwinden. Deshalb muss der Tod, der Moment des Überganges in die Vollendung, als Auferstehung aufgefasst werden. Mehr noch, diese Auferstehung ergreift auch alle Bezüge des Alls. Die Welt sammelt sich im Menschen, gelangt ihm mit dem Geist substanziell geeinten Leib zu ihrer Eigentlichkeit. Die Erde ist nicht bloß ein Raum der Selbstentfaltung des Menschen, sondern gehört zur Wesenskonstitution einer Leib-Seele-Einheit. Ereignet sich also mit unserer Seele Unsterblichkeit, dann muss sie Auferstehung heißen. Ereignet sich mit unserem Leib Auferstehung, dann muss diese zugleich Verklärung des Alls bedeuten. Mit dem Menschen geht die gesamte Welt in die Vollendung hinein und wird zum lichten Raum der rein gewordenen Gesinnung menschlichen Herzens zur Heimat der Heiligen. Die Liebe Gottes wird unsere gesamte Existenz durchfluten und der Urgrund des Seins erscheint in seiner Fülle in uns und durch uns. Gott wird für uns das erlebte All. Die Schönheit. In seinen irdisch gebrochenen Erfahrungen lebt der Mensch stets ins Uferlose hinein. Das über dieses Uferlose hinausliegende heißt Himmel. Er ist in der Tiefe aller menschlichen Erfahrung als Seinsrichtung der Sehnsucht bereits gegenwärtig. In jedem echten Erlebnis ereignet sich ein Umschlag des Vordergründigen in die Vollendung. Der Marxist Ernst Bloch hat in seinem Werk Prinzip Hoffnung gezeigt, wie der Mensch in seinem Sehnen und Trachten stets in einem noch nicht existiert. In der menschlichen Existenz verdichtet sich jener Drang des Universums, das aus dem Urstoff einen geordneten Kosmos schuf, sich dann nach Jahrmilliarden ins Leben umformte, um endlich im Menschen zum geistigen Bewusstsein zu gelangen. Das menschliche Träumen steht somit im Kraftfeld der Weltbewegung. Der Mensch sehnt sich nach Neuem, und darin ist er ein Mensch. Überall, wo der Mensch Menschliches schafft, träumt er sich in eine schönere, radikal andere Zukunft hinein. Der Mensch trägt den kosmischen Drang, eine Kraft, welche die Weltentwicklung beseelte und sie auf immer höhere Stufen und intensivere Innerlichkeitszusammenballungen des Seins hob in seinem Innern. In uns erschafft sich die Welt. Etwas Großes will aus uns emporsteigen, und bevor dieses Große und Endgültige eintritt, fühlen wir uns leer. Der Mensch kann das Träumen nie verlernen. Im Zentrum all dieser Träume, im Konvergenzpunkt unserer Sehnsüchte, steht der Himmel. Gott selbst hat uns die Sehnsucht in unser Herz gelegt. Er versprach uns eine Zukunft, in der unser Sein leuchtend wird, in der Gottes Licht in all unseren Sinnen aufglüht. Accende lumen sensibus. Es wird sich jenes ereignen, was alle Menschen mit geistigem Tiefgang bereits im irdischen Leben in zahlreichen Spiegelungen erfahren. Gott wird von uns gesehen, gehört und berührt. Die ganze Wirklichkeit wird für uns zu Gott. Aller Pantheismus ist nur kindliche Träumerei gegen dieses letzte Einswerden Gottes mit der Schöpfung, wobei die Verschiedenheit nicht aufgehoben wird, sondern die Beglückung des Einsseins noch erhöht. In diesem Sinn erfährt ein jeder Mensch, getauft oder nicht, greifbar soziologisch zur Kirche gehörend oder nicht, in der Tiefe all seiner Erfahrung unaufhörlich Himmel. Kein Mensch kann sich der universalen Gegenwart des Auferstandenen entziehen. Kein Mensch kann sich vor jenem Gott verbergen, der sich uns unter tausend Gestalten der Welt offenbart, der die Schönheit alles Schönen ist, dessen Stimme wir in allen Klängen der Welt vernehmen, dessen leises Wehen der Frühling uns hörbar macht, dessen Fülle wir im überströmenden Glühen des Sommers, im schweren Duft des Reifens der Frucht erspüren, dessen Enthobenheit und Weltgelöstheit uns die Einsamkeit des Herbstes, die verschwingenden Fernen, die geisterhaften Nebelhänge spürbar machen, der sich uns in der Stille des Winters verschweigt. Alle Gegensätze sind in Gott eins. Alles erglüht in ihm zur Klarheit, Einheit und Kraft. Er ist der Pulchritudo semper antiqua et semper nova, die immer alte und immer neue Schönheit. Er ist das Innerste der Kreatur. Als solches ist er unnahbar, ist er der nahe und gerade in seiner Nähe ferne Gott, Deus exterior et interior. Diese unauflösliche Spannung seiner Nähe und Ferne ist das Urgeheimnis unseres eigenen Seins, ist die Bedingung der Möglichkeit eines ewigen Hineinschreitens der Kreatur in Gott, ist unsere Unsterblichkeit und Auferstehung. Schönheit ist leuchtendes Sein. Das Leuchten des Seins ist aber ein Abgrund. In ihn hineinzuschauen, ist tödliche Gefahr und ewige Seligkeit, Prüfung und Verheißung zugleich. Die Beweglichkeit. Uns Menschen ist es aufgetragen, die Welt zu verwandeln. Die Hoffnungen und die Sehnsüchte der Menschheit in uns sammelnd, das All hinüber zu retten zu Gott. Diesen Auftrag erahnen wir während unseres irdischen Lebens vor allem in unserer Ohnmacht. Diese ist eine Kunde von unserer Aufgabe. Versuchen wir, anhand einer knappen Analyse menschlichen Daseinsvollzugs, die Gebrochenheit menschlicher Existenz und darin die Sehnsucht nach Vollendung im Hohlspiegel unseres Versagens aufzuzeigen. Der Mensch ist Sehnsucht. Er ist aufgespalten zwischen der Maßlosigkeit seiner Hoffnung und der Begrenztheit irdischer Verwirklichung. Etwas Geheimnishaftes lebt in ihm, das seine Taten immer weiter vorantreibt zu neuen Zielen und Verheißungen. Deshalb kann er nirgends zur Beruhigung kommen, Halt und Befriedigung finden. Sobald er sich im Bereich seiner irdischen Existenz wohnhaft machen will, trägt ihn der Schwung seiner Träume weiter. Maßlos und zugleich kraftlos sein, das ist menschliche Existenz. Die Dynamik auf das menschlich Unerreichbare, auf das gnadenhaft Geschenkte, gehört zur Wesensdefinition menschlichen Daseins. Menschliches Leben könnte sich erst erfüllen, der Mensch als Mensch wäre erst dann geboren, wenn seine Sehnsucht, der Drang nach Unerreichbarem, plötzlich als nachvollzogenes Erlebnis in seine Existenz heimgeholt wäre. Darin würde sich die eigentliche Geburt des Menschen ereignen. Himmel ist also die notwendige, dennoch gnadenhaft geschenkte Forderung des Menschseins. Auch in seiner Erkenntnis greift der Mensch auf das Absolute voraus. Durch die Verinnerlichung der Einzelgegenstände der Welt beginnt der Mensch langsam, sich in seiner Umgebung auszukennen. Er entdeckt Gesetze der Natur und auch jene komplizierten Zusammenhänge des Lebens, durch die das menschliche Zusammensein beherrscht wird. Zugleich trägt er eine Ahnung vom Größeren und Umfassenderen in sich. In manchen begnadeten Augenblicken ereignet sich vor seinen Augen eine wundersame Umwandlung der Welt. Er blickt mit den inneren Augen des Geistes die Wirklichkeit an und erlebt dabei, dass all seine bisherigen Erfahrungen das Eigentliche noch nicht erfasst haben. In jedem konkreten Erkenntnisnachvollzug des Menschen wird das ganz andere mitgewusst und mitverlangt. Dieses im irdischen Leben thematisch nirgends heimgeholte Hineinragen des Geistes in Gott ist der Grund und die Ermöglichung aller sonstigen Erkenntnisse. Vollenden würde sich der Mensch erst in einem Bereich, in dem er sich selbst restlos überholen könnte, wenn das Absolute für ihn zu einer konkret fassbaren Wirklichkeit würde. Und so verlangt der Mensch in jedem Erkenntnisakt nach einem unausdenkbaren Ereignis, nach der Begegnung mit dem Unbegrenzten, nach dem restlosen Nachvollzug des inneren Dynamismus seiner Erkenntnis, nach dem Himmel. Diese paradoxe Beschaffenheit menschlicher Existenz tritt noch mehr in der Liebe zutage. Auch die Liebe übersteigt jede Verwirklichung. In ihr gehen die auf die Unendlichkeit hin erschaffene Personen eine Einheit im Bereich der Hinfälligkeit ein. Sie tauschen ihr Sein aus. Somit besteht ihre Liebe in einem Vorgriff auf das Ganze des Seins. Ihr Liebesdrang trägt sie mit innerer Notwendigkeit über die konkrete Gestalt hinaus, die sie ihrer Liebe gegeben haben. Sehnsucht nach dem Unbedingten und Erfahrung der Gebrochenheit des menschlichen Du, das ist irdische Liebe. Das Geliebtsein ist immer eine Zumutung, der niemand gewachsen ist. Menschliche Liebe ist im irdischen Bereich unvollendbar. Wenn aber das Unendliche sich zum Erlebnis, zum Zustand entfalten und als solches darstellen würde in restloser Klarheit, im nie endenden Mitsein, dann könnte der Mensch endlich alles, was er in seinem Leben als Sehnsucht, Erkenntnis und Liebe erfahren hat, in einer ungeteilten Gegenwart leben. Er würde mit seinem gesammelten Sein bei Gott, das heißt überall in der Welt anwesend, in der Tiefe des Seins und des Geheimnisses geborgen sein. Er wäre nicht nur beweglich, vielmehr sein Leben wäre nicht mehr Ausstand, sondern ganzheitliche Gegenwart im Angesicht Gottes und des Alls. Die Feinheit. Der Mensch hat seine konkrete Vorhandenheit nicht ausgewählt, sondern sie mit all ihren Vor- und Nachteilen von seinen Eltern, von seiner engen Familiengemeinschaft, vom ihn umgebenden kulturellen Milieu, von der Entwicklung der Menschheit, ja, darüber hinaus vom Entstehen des Menschen aus vormenschlichen Formen erhalten. Durch die Geburt wurde er in ein Geflecht der sozialen Verbundenheiten hineingestoßen, die ihm den überwiegend größten Teil seiner Gedanken, Gefühle, Wertungen und Reaktionen auferlegte. All das verdichtete sich in ihm zu Handlungsmechanismen. So entstand nach und nach ein Fremdmaterial, aus dem er sein eigenes, ewig gültiges Wesen erschaffen soll. Während seines irdischen Lebens drängt es ihm danach, seinem eigentlichen, aber noch fremden Innern zum Durchbruch zu verhelfen. Er vermag aber die Fremdheit und die Undurchsichtigkeit seiner Vorhandenheit nie ganz zu überwinden. Diese eingeschlossene Existenz ist gespalten in eine Aufeinanderfolge von Zeitmomenten. Das menschliche Leben ist in unzählige Daseinsblitze verteilt. Der Mensch vermag in der jeweiligen Gegenwart den vollen Reichtum seiner Innerlichkeit nicht zu verwirklichen. Sein Leben kann sich nicht entfalten. Sein Wesen kann nie zu einer ungeteilten Gegenwart werden. Erst in dem Augenblick, da es nicht mehr in die unbestimmte Offenheit der Zeit hinein weitergeht, kann eine neue Dimension des Seinsnachvollzuges für ihn anbrechen, die Gegenwart und nichts anderes ist. Reine, unaufgespaltene, freie Entfaltung des Seins. Ewigkeit, Unsterblichkeit und Auferstehung. Die feinsten Regungen seiner Seele werden im menschlichen Leib einen unmittelbaren Ausdruck finden. Endlich wird der Mensch sich zu jenem Wesen entfalten, das er nie werden konnte und trotzdem innerlich immer schon war. Heute noch ist der Mensch ein gebundenes Wesen. Nur in seinen Träumen wird er gelegentlich frei. Dann durchwandert er unsichtbar alle Orte der Welt, zieht hinaus aus der engen Behausung seiner Gebundenheit. Menschenseele ist leibgewordener Geist. An sich müsste aber der Geist den Raum durchmessen, gleichzeitig überall sein können. Dennoch lebt er noch in einer räumlich beengten, vom All gleichsam abgeschnittenen Vorhandenheit. Erst wenn der Mensch mit Leib und Seele aus dieser Beengung hinaustritt und eine ganzheitliche Weltpräsenz erlangt, kann er seinem Wesen gemäß frei und ungebunden leben. Erst wenn er in das All hineingeht, wenn er hinuntersteigt bis zum Wurzelgrund der Welt, ist der Mensch endgültig geboren. Dies ist das Ereignis des Himmels. Er ahnt in der Gestalt menschlicher Sehnsucht. Leidlosigkeit. Der Mensch, wie wir ihn heute erfahren, in seiner Kraftlosigkeit und Ohnmacht, ist mit seiner gesamten Existenz, mit Leib und Seele, dem Äußeren zugewandt. Während seines ganzen Lebens versucht er, die Welt zu erobern. Er spürt in sich die Kräfte der Gestaltung und des Beherrschens und wirft sich hinein in das, was er als seine Lebensaufgabe erkennt. Nach und nach verlangsamt sich der Elan seiner Jugend. Überall bemerkt er seine Grenzen. Sein Leben wird zu einer Tretmühle des Alltags. So geht es unerbittlich weiter. Schließlich zerbricht der Mensch an dieser Erfahrung. Er hat sich aufgerieben und steht allein vor seinem Versagen. In dieser Aufreibung des äußeren Menschen erschafft sich aber zugleich ein innerer Mensch, eine Existenz, die sich in ihrer Beengung ins Unendliche hineinleben kann. Aus seiner Äußerlichkeit sammelt der Mensch ein Inneres und wird unsterblich. Seine brüchige, leidvolle, begrenzte und zerbrechliche Existenz entfaltet sich in die Dimensionen des Unsichtbaren. Ein Mensch ist entstanden, der in Gottvertrauen auf sich nehmen kann, dass sein Leben zusammenbricht. Seine Existenz hat sich aufgerieben. Er selbst hat nicht viel erreicht. In seinem Versagen und durch seine Ohnmacht erfuhr er, dass es einen Himmel geben muss. In seiner Liebe, Freundschaft und Freude versuchte er, diese seine Hoffnung, die nur Hoffnung war und nicht Besitz, anderen mitzuteilen. Jetzt steht er vor dem Tod. Die Menschen sagen, er ist hinübergegangen. Niemand wird ihn jemals sehen. Er selber aber erfährt die endgültige Geborgenheit. Er ist hineingenommen in das Du Gottes.